Das Rot, das war gerade noch grün. Oh. So, ich glaube, die nächste Predigt bereite ich dann zusammen mit dem Moritz vor. Habe ich eh schon lang vor. Aber jetzt spoilere ich nicht so viel. Uns bewegt gerade sehr viel als Leitungsteam und überhaupt über Kulturen der offenen Tür, unsere Teens. Wo wir nicht sehen, das ist die nächste Generation, sondern das ist eigentlich die jetzige Generation. Da verändert sich gerade so viel in mir drin, aber alles zu seiner Zeit. Heute darf er ausschlafen. Und es lohnt sich aber trotzdem, dass ihr da seid, weil es geht ja gar nicht um meine Botschaft, sondern es geht um das, was die Bibel uns heute Morgen zu sagen hat. Und ich bin aber schon wieder geflasht. Ich kam heute Morgen in der Probe rein, wo der Andi geprobt hat mit den drei Musketieren. Und du merkst, es ist keine Probe. Die üben jetzt nicht irgendwie ein paar Griffe, sondern die sind schon beim Üben einfach in der Anbetung drin. Und deswegen danke euch auch nochmal. Das ist wirklich für mich immer ein wichtiger Moment, dass Gott uns begegnet hier. Dass Gott jedem von euch begegnet. Egal, ob er gerade eine Ermutigung braucht oder eine Heilung. Und es ist so gut, dass wir nicht einen Pastor haben, der dann hinrennt und für alle betet, sondern dass der an die immer wieder ermutigt, hey, wir sind alle Könige und Priester. Wir sind alle gleichwertig vom Papa. Wir haben alle die Vollmacht von Jesus. Da gibt es nicht ein paar Superhelden. Jeder hat manchmal unterschiedliche Begabungen, okay. Aber trotzdem haben wir alle eine Salbung vom Heiligen Geist, die in jedem von uns drinsteckt. Und das ist mein Paradigma. Das ist unser Paradigma hier in der offenen Tür. Und ich hoffe, dass jeder von euch da reinwächst und sieht, okay, ich habe was. Und wenn es nur ein ganz einfaches Gebet ist. Und wir beten jetzt heute Morgen wirklich auch nochmal für den Bruder, für den Friedemann. Machen da einen Wunsch, Martin, jetzt auch zur Praxis, Herr, dass deine Heilungskraft ihn wirklich jetzt so berührt, dass jede Krebszelle echt verschwindet und all das, was gerade in ihm abgestorben ist durch Chemo, dass du es wieder herstellst, Vater. Und dass er ein Zeugnis ist für deine Güte. Das wollen wir wirklich sehen und setzen das frei und nehmen das im Glauben von deinem vollbrachten Werk. Und auch in Japan, Jesus, dieser Wunsch von Rebecca, dass dieses Land, wo so wenig Christen sind und so viel ein Tempel und Aberglaube da ist, Papa, dass du die Christen dort stärkst, ermutigst und dass du an ihrer Kernzelle eine Erweckung stattfindet, Vater, wo das Schritt für Schritt auch in so einem schwierigen Umfeld, Jesus, wirklich ein Bedürfnis der Menschen da ist, dass weder in Industrie noch in irgendwelche toten Götter an Frieden und einen Sinn zu finden ist, sondern dass sie beginnen, nach dir zu rufen, Jesus. Und wir segnen wirklich unsere Brüder und Schwestern, auch wirklich mit Ermutigung dran zu bleiben, aber auch mit Erweckung, Jesus, dass es wächst und sich ausbreitet. Und ich danke dir für dein Wort heute Morgen, Herr, für alles, was du uns schon gesagt hast, aber auch für alles, was jetzt noch kommt, und wir ehren dich dafür. Amen. Ja, ich habe mir überlegt, was ist denn so ein Ziel für eine Predigt? Wenn ihr eine Predigt vorbereitet würdet hier und würdet hier vorne stehen, was wäre euer Ziel, wenn ihr hier vorne steht? Zum Lobpreis kann man vorstellen, die Menschen mit vor den Thron Gottes zu nehmen, in die Anbetung reinzuführen, ist oft ein Ziel. Und ja, eine Predigt sollte immer zum Ziel haben, Jesus groß zu machen. Das ist ein Maß, wo er uns immer ein bisschen messen dürft. Und gleichzeitig darf eine Predigt aber auch immer ermutigen und Hoffnung geben, den Glauben stärken und auch zum Glauben einladen. Wenn man irgendwann hier vorne deprimiert auftretet und nichts mehr an Ermutigung haben, dann tauscht uns bitte aus. Und jeder, der sich berufen fühlt, was zu sagen, dann kommt bitte. Aber deswegen ist mein Ziel heute Morgen, uns im Glauben zu stärken, uns Hoffnung zu geben, weil wir haben es, und ich zumindest die letzten Wochen auch schon wieder, die Haptik von manchen Schalter ist nicht so gut wie die von unseren Mercedes-Lenkrädern. Nee, die ist auch nicht so arg gut. Aber die stehen schwer in Kritik. Aber wir sind gerade dabei, sie zu erneuern. Ich hab euch, gell? Seid ihr wieder am Lachen, ja, ab und zu. Genau, es geht um das Königreich Gottes. Wir hatten hier Silvester und einen großen Preis. Und eine der Fragen in der offenen Tür war, welche Predigtserie ging 18 Monate lang? Da denke ich, was, wir haben eineinhalb Jahre über ein Thema gepredigt? Ja, tatsächlich, das Herz, das ja immer da war, das waren 18 Monate, genau, und jetzt bin ich gerade so dran, aus dem Bernsheim Themenfeld rauskommen, über das Reich Gottes zu predigen, wo sich das Reich Gottes ausbreitet. Und wir haben so ein paar Grundprämissen gehabt vom Reich Gottes, wenn ihr euch daran erinnert. Und ich habe auch begonnen, über die Kultur, über die Aspekte vom Reich Gottes zu predigen. Was ist denn da drin so wichtig? Was lebt uns Jesus vor? Was sagt uns der Paulus über das Reich Gottes? Und wo ermutigt er uns, in diesem Reich Gottes denken zu leben. Genau. Und da waren ein paar Aspekte dabei, wie so einander zu ehren, einander zu lieben mit dieser Agape-Liebe Gottes, so die Gleichwertigkeit, die Jesus vorgelebt hat, auch in Bezug auf Mann und Frau damals, Gleichwertigkeit, dass es keine super Apostel gibt und super Pastoren, sondern wir alle Könige und Priester sind. Wir haben so eine Leiterkultur bei Jesus gesehen, finden, fordern, freisetzen, habe ich das gesagt, und auch so eine apostolische Kultur, dieser fünffältige Dienst oder die fünf Charismen, wo Gott wirklich was reingeben möchte. Das war so letztes Jahr ein bisschen das, was mich bewegt hat. Und wir sehen diese ganz seelsorgerliche Seite von Jesus in den Aspekten. Wir sehen so Jesus als den Psychologe, wie er Menschen begegnet, wie er der Frau im Jakobsbrunnen begegnet, in ihrer Gleichwertigkeit, nicht verurteilend, die mit ihrer Vergangenheit zu kämpfen hatte. Wir sehen, wie Jesus in seinen Begegnungen auch einem Petrus begegnet, wo er ihn ermutigt, wo er ihm nach seiner Liebe fragt und ihn nicht verurteilt. Also in dieser Kultur vom Reich Gottes, da sehen wir eine ganz seelsorgerliche Seite von Jesus, die mich letztes Jahr bewegt hat. Jetzt könntest du natürlich auch in jedem anderen Verein so ein bisschen bringen und sagen, ja, liebt einander, haben andere sicherlich auch. Aber diese göttliche Seite da drin, dass wir nur so lieben können, wie wir von Gott geliebt werden, das hebt das alles auf ein ganz geistliches Niveau und ein Maß, wo wir empfangen, um es weiterzugeben. Und heute habe ich gedacht, und das war mir echt wichtig, so von dem Jahresanfang möchte ich uns eine andere ergänzende Seite von Jesus in Bezug auf das Himmelreich Gottes präsentieren. Ich möchte mit euch eintauchen in eine ergänzende Seite von Jesus, die mir sehr auf dem Herzen liegt. Und es ist für mich so, das hat schon letztes Jahr begonnen, welche Aspekte vom Königreich sind denn wichtig? Und es geht heute um diese übernatürliche Seite von Jesus. Es geht heute nicht um den Seelsorger Jesus, sondern um den Wundertäter Jesus. Es geht heute um diesen geistlichen Aspekt, dass sein Reich nicht von dieser Welt ist. Und deshalb, wenn er noch einen Predigttitel sucht, ihr müsst ihn irgendwie einkürzen für die Homepage. Die unsichtbare Wirklichkeit wäre so ein Predigttitel. Deswegen die unsichtbare Wirklichkeit des Reiches Gottes, aber gleichzeitig auch seine übernatürliche Realität. Und das gehört beides zusammen. Und da steigen wir heute ein bisschen ein. Und das ist meine Botschaft heute über genau dieses Thema. Dass das Reich Gottes zwar ein unsichtbares ist, ein übernatürliches, das aber immer wieder in unsere Welt hereinbricht. Und Jesus hat genau das getan. Und wir brauchen beides als Christen, als Gemeinde. Wir brauchen diesen Jesus, der uns tief in unserem Versagen begegnet. Wir brauchen und lieben diesen Jesus, der spricht und ein Wort und es geschieht. Amen. Amen. Danke, Lianne. Amen, genau. Und Jesus tat ständig Dinge, die die Pharisäer provoziert haben, die nicht auf der Agenda waren von politisch korrekt. Die samaritische Frau im Jakobsbrunnen ist so dieses krasse Beispiel. Wenn man die biblischen Hintergründe nicht kennt, weiß man gar nicht, was Jesus dort tat. Krass politisch völlig inkorrekt sich verhalten. Und er tat auch ständig Dinge, die menschlich nicht erklärbar waren. Kannst menschlich nicht erklären, was Jesus tat. Und in den 3 Jahren, die er öffentlich gewirkt hat, da haben wir vieles gesehen. Das ging so los, ist ja witzig, gell? Sein erstes großes Wunder. Er verwandelt auf einer Hochzeit Wasser in Wein. Das war nicht nur, um die Hochzeit zu retten und dass die Leute sich besaufen. Nein, der Chosen, ich liebe das, deswegen könnt ihr das ein bisschen nachgucken, wenn ihr wollt. Es ging auch darum, dass das Wasser und Wein kam aus seinem Körper, als sie in seiner Kreuzigung in die Seite gestochen haben. Es war ein tiefer Hinweis, dass wenn er Wasser zu Wein verwandelt, dass es das Blut des neuen Bundes ist, dass er hier schon sichtbar werden lässt. Und zwar so, dass jeder satt wird, so, dass es jedem schmeckt. Also jedes Wunder von Jesus hat ja auch einen geistlichen Aspekt. Da können wir eine Hammer-Predigtserie drüber machen. Genau. Aber Jesus tat ständig Dinge, wo die Leute gestaunt haben. Er heilte alle Kranken. Blinde wurden wieder sehend. Lahme wurden wieder gehend. Aussätzige wurden geheilt, eine blutflüssige Frau, 12 Jahre lang gelitten, von jetzt auf nachher durch eine Berührung vom Saum seines Gewandes wurde der Blutfluss gestillt, sie konnte wieder zurück in die Gesellschaft. Er ging auf dem Wasser, was die Jünger fast das Leben gekostet hätte. Er stillte den Sturm durch ein Wort. Er sprach und der Lazarus kam noch 4 Tage nicht stinkend, sondern wohl duftend aus dem Grab. Ich weiß es nicht, ob er gestunken hat oder nicht. Aber so noch 4 Tage sieht es nicht mehr so arg lebendig aus. Oder? Trotz einbalsamiert sein. Und Jesus befreite ständig Menschen von irgendwelchen dämonischen Belastungen. Einmal hat er so einem Typ begegnet, der hatte eine Legion an Dämonen, Tausende. Da haben ein paar Schweine dann drunter leiden müssen, sind versoffen. Ich fand das nicht so gerecht, was Jesus gemacht hat, aber ich hab's nicht, manches verstehe ich heute auch noch nicht, was Jesus so alles tat. Aber er war ständig dabei, sein unsichtbares Reich in die sichtbare Welt der damaligen Menschen zu offenbaren, sie zu verändern. Und ich möchte uns heute ermutigen, in der Kultur, in der Herzenshaltung, in dem Glaube einfach weiterzugehen. Deshalb, wenn der Andi mal Lobpreis macht, da wisst ihr schon, es kommt was, wo er aktiviert, wo er einlädt zum Gebet. Und Jesus lebte in einer übernatürlichen Kultur. Und die hat er mitgebracht. Wenn sein Reich kommt, dann kommt was Übernatürliches. Wenn sein Reich kommt, dann kommt das Unsichtbare ins Sichtbare, um unser Sichtbares zu verändern. Und wenn er sagt, geht hin und lehrt und tut, dann ist es genau das. Und an 2 Stellen erklärt es Jesus auch. Da spricht er über sein Reich. Und eine, die habe ich mitgebracht, nämlich genau da, wo er diese Dämonen ausgetrieben hat. Und die Pharisäer waren alle neidisch auf Jesus, weil was er tat, war nicht erklärbar. Und entweder er ist wirklich Gottes Sohn, dann müsste sie was ändern, oder sie versucht ihn irgendwie durch irgendwelche blöde Frage oder durch Lügen, das haben sie ja letztendlich auch bekommen, ans Kreuz zu kriegen. Und genau in der Situation, wo es ihm vorwort, ja Jesus, hey, du treibst ja Dämonen aus, sagt Jesus zu ihnen Folgendes. Könntest du mir die nächste Folie geben? Geht gerade nicht. Genau. Also in dem gesamten Gespräch könnt ihr daheim mal nachlesen, wo sie ihm ein paar Sachen unterstellt. Das sagt Jesus dann zu ihnen, wenn also der Satan mit sich selbst im Streit liegt, wie kann sein Reich dann bestehen? Ihr behauptet, dass ich die Dämonen mit Hilfe von Beelzebub, also vom obersten Teufel, austreibe? Wenn ich die Dämonen tatsächlich mit Hilfe von Beelzebub austreibe, mit wessen Hilfe treiben dann eure eigenen Leute sie aus? Sie selbst sind daher, die über euch das Urteil sprechen werden. Wenn ich die Dämonen nun aber durch Gottes Finger austreibe, dann ist doch das Reich Gottes zu euch gekommen. Und das finde ich eine so wichtige und klare und starke Aussage von Jesus, dass es heute Morgen mein Einstieg sein soll. Wo Jesus sagt, wenn ich als Teufel der Teufel austreibe, dann wird das Reich in sich, das wird sofort zerbrechen. Und außerdem, dann wird es eure Jünger, die Pharisäer, genauso tun. Aber stellt euch vor, öffnet mal euren Gedankenraum, wenn ich wirklich Gottes Sohn bin, das steckt so dahinter, wenn ich wirklich der Gesandte Gottes bin, und ich treibe die Dämonen durch den Finger Gottes aus. Und durch so einen Finger Dämonen auszutreiben, das zeigt was über die Autorität von Jesus. Weißt du, früher habe ich Bücher gelesen über Dämonenaustreibungen. Mama mia, ich habe hinterher keinen Bock mehr drauf gehabt. Die Nächte durchbetet. Und dann kam der zurück, dann haben sie Dinge gesehen. Und ich habe gedacht, wenn Exorzismus, ich weiß ja, das wird auf YouTube nicht veröffentlicht, aber man muss halt aufpassen, was man sagt. Jesus war so jemand, der hat Dämonen ausgetrieben. Aber bei ihm war das mit einem klaren Aspekt der Autorität. Und ich komme da auch wieder zurück dazu. Und deswegen ist das letztendlich auch meine eigene Predigt, wo Gott mich ermutigt hat, Peter, neben allem, was gut ist, wir machen ACI, gehen Ziele hinterher. Was macht meine Seele für Tricks mit mir? Welche Gewohnheiten habe ich gelernt in meiner Herkunftsfamilie? Alles wichtig. Und gleichzeitig sagt dann Gott zu mir, fall nicht von dem einen Seite vom Pferd und von der anderen runter und schwank hin von seelisch und wieder geistlich, von seelisch und wieder geistlich, sondern es geht bei mir Hand in Hand. Das Übernatürliche schließt ein tief seelsorgerlicher Prozess meiner Psyche nicht aus. Und gleichzeitig ist aber das nicht alles. Es gibt einen tief übernatürlichen Aspekt. Und Jesus sagt, ich bin gekommen. Und ich zeige es euch, indem ich die Dämonen mit dem Finger Gottes austreibe. Und die 2. Stelle, da spricht er mit Pilatus kurz vor seiner Kreuzigung. Ja, und es geht um Wahrheit und um andere Dinge. Und dann sagt Jesus zu ihm, das Reich, dessen König ich bin, ist nicht von dieser Welt. Wäre mein Reich von dieser Welt, dann hätten meine Diener für mich gekämpft, damit ich nicht den Juden in die Hände falle. Nun ist aber mein Reich nicht von dieser Erde. Und Jesus sagt, das, was ihr hier seht, wenn das ein irdisches Reich wäre, dann würde ich nicht mich hier ausliefern lassen, aber mein Reich ist das unsichtbare Königreich. Und mit dem, was ich hier tue, weiß ich ganz genau, was ich tue. Ich bin nicht das Opfer in dem Sinn, dass ich nicht anders kann. Wenn ich könnte, wenn ich wollte, dann könnte ich so rum. Und Jesus sagt, mein Reich, ich habe einen größeren Plan, weil mein Reich nicht von dieser Welt ist. Und wisst ihr, deswegen ist es ermutigend heute Morgen. Wir kürzen um Königreich, dessen Sitz im Himmel ist. Wir kürzen um Königreich, wo das Sichtbare hier nicht die wirkliche Realität ist. Sondern wir gehören zu einem Königreich, das ewig ist. Und wisst ihr, Jesus ermutigt uns heute Morgen, hey, ihr seid Träger dieses Königreiches in euch. Und egal, ob ihr um eine Firma rumläuft und für die Firma betet oder ob ihr morgen jemand anders begegnet, heute Morgen, ihr tragt das Königreich in euch und multipliziert's. Welche Hürden, was da kommt, ich habe noch ein paar wichtige Aspekte dabei, die uns aber weiterhin ermutigen. Also das Reich von Jesus ist ein übernatürliches und das bringt er mit. Und Jesus zeigte uns die Realität von seinem Reich in dem, was er tat. Also seine Zeichen und Wunder haben das bestätigt, was er gesagt hat. Im Hebräischen ist das Wahrheit. Also Wahrheit im Hebräischen, der Begriff heißt, ich spreche und tue und es ist eins. Deswegen sprechen wir auch von Lüge, wenn jemand anders sagt, und das, was danach folgt, widerspiegelt nicht das, was er tut. Ja. Und Jesus zeigte seine Realität durch seine Taten. Und das hat mich dann an Folgendes erinnert. Und wenn es euch heute langweilig ist, vielleicht habt ihr den ja in eurer Mediathek. Weiß ich, wer von euch Matrix kennt? Wer kennt Matrix? Okay, ein paar kennt den von euch. Was meinst du? Wir leben in einer Matrix. Also was ihr hier seht, den Hauptdarsteller, der Neo, der ist in einer Welt gefangen und irgendwie spürt er aber, da stimmt was nicht. Irgendwie sind es doch zwei Welten, aber ich kann nicht den kompletten Film erklären. Und dann begegnet er dem Morpheus. Und der Morpheus stellt ihm vor die Wahl und hat einen guten Dialog hinter YouTube. Blaue Pillen-Matrix-Szene, dann kommt so ein 4-Minuten-Clip, den könnt ihr euch mal angucken. Ganz hervorragend. Und der Morpheus sagt zum Neo, du bist hier, weil du etwas weißt, das du nicht erklären kannst. Aber du fühlst es. Die Matrix umgibt dich. Sie ist allgegenwärtig. Punkt, Punkt, Punkt. Und ich habe dir zwei Pillen mit dabei. Wenn du die eine schluckst, dann ist alles wie vorher. Dann gehst du jeden Tag in dein Büro und dir bist in der Welt gefangen, in der du jetzt groß geworden bist. Aber wenn du die andere Pille schluckst, dann nehme ich dich mit in den Kaninchenbau. Und dann wird es nie mehr so sein, wie es vorher ist. Dann wirst du mehr sehen, und zwar das sehen, was du jetzt erahnst. Und ich habe gedacht, ja, immer wenn ich den Film anschaue, werde ich ermutigt, wo lebe ich auch Peter noch in meiner Matrix, in der sichtbaren Welt? Und wo bietet mir Jesus durch sein Werk, durch die ganze Evangelien durch, eine Pille an, eine Offenbarungspille, wo er sagt, glaub an mehr als das, was du siehst. Glaub an mehr als was deine gerade Realität ist. Und ich möchte uns heute Morgen zu dieser Offenbarungspille wieder einlegen. Das Reich von Jesus ist nicht auf unser Sichtbares begrenzt. Das Reich von Jesus ist ein übernatürliches Reich, das in unserer natürlichen Welt eingreifen möchte. Und Jesus sagt, komm in meine Realität, komm in meine vollständige Wahrheit. Und ich möchte uns einladen, die Reise wieder gemeinsam anzugehen. Das sind bloß zwei oder drei Leute und auch nicht, warte Gott, irgendein vom Leitungsteam dahin, so ein Quark, sondern dass wir spüren, da ist ein Bruder in Not und eine Schwester, dass wir ins Gespräch gehen und dass wir Jesus wirklich hereinziehen in die Situation, dass sein übernatürliches Reich sichtbar wird. Aber ich habe das Gefühl gehabt, es geht so ein bisschen wie dem Neo. Du wächst in der Welt auf, du nimmst alles wahr, jeden Tag bist du im Ablauf drin und das ist es dann. Und irgendwas hat auch unsere Sicht so ein bisschen infiltriert, verzerrt, was das Reich Gottes und seine volle Dimension anbelangt. Und der Michael Siebenreich, der begleitet uns ja als Gemeindecoach. Ich habe von ihm eine Predigt gehört und er war 2006 an der Schule für Leiterschaft in Ditzingen und er hat es genannt, die unsichtbare Wirklichkeit. Deswegen ist der Titel eigentlich auch von ihm vor viele Jahre. Und er hat gesagt, auf der einen Seite ist Gottes vollständige Wahrheit, was in Gottes Reich alles an Wahrheit vorherrscht. Und dann gibt es so verschiedene Filter in unserem Leben. Und der erste Filter, und da ist der Bernd dran mit der Schulgründung, deswegen ist das so ein zentrales Thema, das ist all das, was diese Welt philosophisch und ideologisch geprägt hat. Ja. So 1800 kam das Zeitalter der Aufklärung. Es kamen die ganzen physischen Gesetze und irgendwo steht dahinter, nur das, was sichtbar ist, ist auch wirklich existent. Ich meine, jetzt bin ich Elektriker, ich weiß, was es heißt, wenn man Steckdose landet, du siehst den Strom nicht und kriegst auch nicht gewischt. Irgendwie versucht man das zu akzeptieren. Aber trotzdem gibt es in unserer Gesellschaft eine ganz starke Prägung, nur das, was sichtbar ist und erklärbar ist, ist auch reell und real für uns. Und das ist ein erster Filter, der einfach nicht stimmt. Und das hat Einzug gehalten in theologische Ausbildungen. Könnten wir noch Tübingen reinsitzen in eine theologische Ausbildung. Da gibt es die zeithistorische Kritik der Bibelauslegung. Und dort steht, man muss die Bibel durch menschliche Vernunft erklären können. Das ist ein Ansatz der historischen Kritik, wenn ihr das mal irgendwo hört. Man muss die Bibel durch menschliche Vernunft erklären können. Oder durch Vernunft verstehen. Und dann begrenzt sich die Bibel auf menschlich Erklärbares. Und solche Menschen stehen heute auf der Kanzel und predigen. Das ist leider so die Wahrheit. Und deswegen, nicht weil ich es jetzt besser kann, sondern weil ich glaube, wir haben einen Auftrag dahinter. Sagen, lass uns den Filter von menschlicher Philosophie und Prägung mal auf die Seite schieben und sagen, wir möchten Gottes vollständige Wahrheit und sein übernatürliches Reich. Und dann haben nicht nur Lehren, sondern dann sind wir in der Erziehung drin. Meine Eltern haben mir nie irgendwas über das Königreich Gottes erklärt. Du kriegst auch in der Erziehung, sagen wir, irgendwelche Filter aufgesetzt, je nachdem, wo du groß wirst, in welche Kirchen du groß wirst, die vielleicht genau so was lehren. Hatte mal wirklich eine tolle evangelische Pfarrerin Ipphausen. Wir sind nach Stuttgart auf der Willow Creek Kongress. Aber er war der Meinung, dass die Wunder mit der Himmelfahrt von Jesus aufgehört haben. Und dass einfach jetzt eine Zeit nach Jesus ist, wo das alles nicht mehr erlebbar ist. Und wo Prophetie halt die Bibel ist, aber nicht, dass Gott heute durch seinen Heiligen Geist zu euch persönlich spricht. Vielleicht hat der eine oder andere von uns auch so einen Filter mitbekommen, wo er sagt, oh, ich spüre den immer noch. Laut euch ein, in diese umfassende Wahrheit vom Reich Gottes wieder einzutauchen. Und noch so ein dritter Filter, und der ist dann ganz persönlich, das sind Enttäuschungen, die wir erlebt haben. Vielleicht am Gebet, wo ich für was gebetet habe und was gebetet habe und ich habe das geglaubt, dass das übernatürliche Reich Gottes in das Sichtbare reinkommt und es ist nichts passiert. Und ich kann gut verstehen, wenn man irgendwie sagt, okay, weißt du was, vielleicht war das wirklich zur Zeit Jesu. Ich möchte nicht nochmal eine Enttäuschung. Bei anderen funktioniert es vielleicht, bei mir nicht. Dann kommen sie ins offene Mikro, berichtet von Heilungen und ich habe es nicht erlebt. Und da brauchen wir einander. Das Gemeinde ein Ort ist, wo wir uns gegenseitig trösten auch, wo wir uns gegenseitig ermutigen, dran zu bleiben. Und ich habe nachher noch zu jedem einzelnen zum Thema ein kleiner Bericht von Persönlichkeiten, die mir sehr auf dem Herzen liegen, die uns auch zum Thema Enttäuschung und was ist, wenn nichts passiert, ganz neu ermutigen heute Morgen. Genau, die Pille. Sehen, was der Morpheus sieht, die Matrix. Gibt es eine geniale Geschichte im Alten Testament, die uns das im Geistlichen so verdeutlicht wie kein anderer. Ich liebe die Geschichte. Jetzt trinke ich einen Schluck und ihr könnt überlegen, wen ich meine. Und wenn ihr sie nicht kennt, dann habt ihr einen riesen Vorteil. Ihr lernt sie heute Morgen kennen. Die steht in 2. Könige. Und der Prophet, der Elisa hieß er, der war unterwegs, war in der Stadt Dohan, so hieß ich glaube, und sein Diener war mit dabei und die waren umzingelt. War nicht ganz so easy, die Situation. Und die waren herausgefordert. Und der Elisa, der blieb irgendwie ruhig, den hat das Ganze nicht so beschäftigt, der war wahrscheinlich der Ruhe Gottes wie Anja in ihrer Ferienwohnung dann irgendwann. Ja, und der Diener, sein Diener, da stand der Name nicht dabei, ich glaube, es war der Gehasi, aber der Name ist dort nicht erwähnt in dem Text. Deswegen sage ich nicht, was ich nicht belegen kann. Der war völlig unruhig. Der ist morgens raus und hat gesagt, Scheiße, wir sind umzingelt. Und das nicht nur als Indianerspiel, sondern der hat um sein Leben gefürchtet. Und an die Stelle tauchen wir miteinander ein. Und der Diener des Mannes Gottes stand früh auf und trat heraus und siehe da, lag ein Heer um die Stadt mit Rossen und Wagen. Da sprach sein Diener zu ihm, zum Elisa: O weh, mein Herr, was sollen wir nun tun? Er sprach: Fürchte dich nicht, denn derer sind mehr, die bei uns sind, als derer, die bei ihnen sind. Und Elisa betete und sprach: Herr, öffne ihm die Augen, dass er sehe. Da öffnete der Herr dem Diener die Augen, und er sah, und siehe, da war der Berg voll feuriger Rosse und Wagen um Elisa her. Total spannend. Und es ging ja nicht um die menschlichen, sichtbaren Augen. Mit denen hat er gesehen, was da draußen los ist. Rosse, Wagen, heute um eine Scheibe Panzer, irgendwas anderes Zeug, umzingelt, eingenommen, umstellt, aussichtslose Situation. Und der Elisa war innerlich ruhig, weil der hatte die Offenbarungsbilder schon geschluckt. Klar war er prophetisch begabt, war er ein Prophet und hat Einblick gehabt in diese unsichtbare Welt, in diese unsichtbare Wirklichkeit, wo die wahre Wirklichkeit herrscht. Das ist mir immer wichtig. Das wahre Zentrum der Wirklichkeit ist nicht hier das, was wir sehen. Das wahre Zentrum der Wirklichkeit ist Gottes Reich. Und ich bete wirklich, ich bete auch jetzt schon, Vater, dass du uns echt die Augen öffnest, dass wir sehen, wie der Diener vom Elisa sieht. Dass du, auch wenn wir unterschiedlich begabt sind, Vater, uns tief im Herzen immer wieder Einblick gibst, dass wir wie Jesus das tun, was wir den Vater tun sehen. Und ich wünsche mir, dass dieses Geheimnis zu einer Wahrheit wird. Dass dieser Satz, dass wir auch tun, was wir den Vater tun sehen, zu unserer gängigen Praxis wird. Und ich bete, Papa, dass du uns wirklich diese geistlichen Augen öffnen, wie diesem Diener. Dass wir sehen und im Herzen wissen, die, die mit uns sind, sind mehr als die, die gegen uns sind. Und dass wir deine Engel sehen, dass wir deine Heerscharen sehen, dass wir die wahren Machtverhältnisse sehen, um in dieser Ruhe und in diesem Frieden zu stehen und zu beten wie der Elisa. Und der ganze Feind wurde mit Blindheit geschlagen und der Krieg wurde gewonnen. Ich danke dir, Papa, dass du wirklich Interesse hast, dass wir das sehen, um daraus als deine Kinder in einem tiefen Frieden so zu handeln und zu leben, wie Jesus das tat. Amen. Öffne ihm die geistlichen Augen zu sehen. Um was zu sehen? Die wahre Wirklichkeit. Und wisst ihr, mir ging es ja wie dem Kerle da auch. Ich habe mich gefragt, von was lasse ich mich bestimmen? Von was lassen wir uns bestimmen? Von der Wirtschaftslage? Von dem Krankheitsbild des Arztes? Von was lassen wir uns wirklich bestimmen? Und mir geht es heute Morgen nicht darum, dass wir jetzt dumpf, blöd anfangen, irgendwas zu proklamieren. Sondern mir geht es darum, dass wir was sehen und dass unser Herz es glaubt. Und dass das, was unser Herz glaubt, wir in ein Gebet wandeln können. Dass nicht darum geht, vom Kopf her was zu sprechen, weil wir was verstanden haben, sondern wie der Elisa, der im Herzen glaubte, weil seine geistlichen Augen gesehen haben. Und aus dem Glauben raus hat er gebetet. Und was passierte, als der Diener wirklich sehen konnte? Oh, Gott sei Dank. Könnt ihr das so nachempfinden, so? Oh, Gott sei Dank. Ja, da gibt es noch welche, die sind mit uns. Und es sind mehr. Und Gott ist an unserer Seite. Und wisst ihr, wenn das in uns passiert, dass wir das sehen, das wird unser Denken verändern und unser Handeln verändern. Und wir fangen manchmal an zu handeln, ohne dass unser Herz es verstanden hat. Weil wir uns irgendwas wünschen, das aber noch gar nicht angekommen ist. Und deshalb ist das Gebet, Herr, öffne mir die Augen, so wichtig. Ja? Er hat verstanden, dieser Diener, das Unsichtbare ist größer als das, was ich gerade sichtbar sehe. Und das ist für mich Nachfolge. Und ich glaube, wenn wir uns dazu ermutigen können, dann haben wir viel gekonnt. Das ist wie so eine Blaupause. Wir sehen Gottes Wirklichkeit, sie bestimmt, was ich denke und glaube, und aus der Wirklichkeit heraus handle ich. Aus der Wirklichkeit heraus bete ich. Aus der Wirklichkeit heraus spreche ich. Und ich bin der Erste unter uns, der das wieder neu lernen möchte. Mich nicht übergreifen, überwältigen zu lassen von dem, was ich menschlich sehe, sondern dass ich wieder verstehe, die Augen zumache, wie heute Morgen im Gebet, wir haben uns kurz drauf erobert, und dann haben wir gesagt, was können wir in 7 Minuten noch beten? Und dann sagt die eine, ja, haben wir mal einfach gar nichts, wir machen die Augen zu und lassen Gottes Gegenwart wirken. Und vielleicht ist das der allererste Punkt, aus der Hektik auszusteigen und zu sagen, Vater, ich sehe gerade so viel Müll, so viel Sorgen, lass mich sehen, was du siehst. Und aus dem raus mein Herz verändern zu lassen. Und aus dem raus das Denken meines Herzens verändern zu lassen. Und um daraus mit einer ganz anderen Vollmacht und Überzeugtheit zu beten und zu sprechen. Und das ist was anderes, wie zu proklamieren, wie ich es gelernt habe früher, wo mein Herz nicht nachkommen ist. Da war, ich bin ja fast schizophren geworden. Und deshalb ist die Herzensarbeit, vielleicht waren 18 Monate noch zu kurz für mich, aber diese Herzensarbeit so wichtig, weil von dem, was mein Herz überzeugt ist, daraus kommt Kraft und Leben. Ja, von was lassen wir uns bestimmen? Ich möchte uns einladen, uns von dieser unsichtbaren Wirklichkeit bestimmen zu lassen. Aber wie geht denn das, Peter? Wie geht es? Und ich habe uns drei Autoren mitgebracht, die uns dafür ein paar Antworten haben. So, ich kaufe fast keine neuen Bücher mehr, weil ich habe genug alte. Ich persönlich, Anja. Das war so. Ich war noch nicht fertig. Okay, also ich habe mir nicht getraut, einen Werbeblock einzuschämpfen. Wenn ihr Interesse an einem Buch habt, ihr könnt hier reinschmökern und bei der Anja abstellen. Okay? Genau. Also, I proudly present Mr. Bill Johnson. Das Buch ist wirklich, wirklich ein Schatz. Der Himmel bricht herein. Oder das Königreich Gottes ist nahe. Wie man ein Leben voller Wunder führt. Und ich liebe an ihm, dass er ganzheitlich, nicht einsinnig blöd theologisch aufarbeitet, sondern wirklich ein guter Theologe ist. Und wenn ihr euch fragt, wie geht es bei mir, wie kann ich das Übernatürliche wirklich tun in meiner, ich bin doch Mensch. Also wie geht denn das? Er schreibt uns Folgendes. Jesus konnte keine Kranken heilen. Er konnte auch die Dämonen, die von Dämonen gepeinigten, nicht befreien. Er konnte auch keine Toten auferwecken. Hier etwas anderes zu glauben, würde behaupten, seine Aussagen über sich selbst zu ignorieren. Und was noch wichtiger ist, den Zweck seiner selbst auferlegten Einschränkung, wie ein Mensch zu leben, nicht zu begreifen. Du hieltest es nicht für einen Raub, wir haben es vorher gesungen. Jesus wurde wahrer Mensch, ein Geheimnis. Er tat die Wunder hier nicht als Gott, er tat sie als Mensch und war trotzdem gleichzeitig Gott, aber er hat sich seiner Rechte selber entledigt. Und auf das geht der Bill Johnson hier ein. Jesus Christus sagte von sich, der Sohn kann nichts von sich selbst tun. Im Griechischen hat das Wort nichts eine ganz eigene Bedeutung, nämlich nichts. Auf Sächsisch nüscht. Auf Japanisch weiß ich es nicht. Ne? Nichts wie im Deutschen. Also es gibt keine mehrere Bedeutungen von nichts. Der Sohn kann nichts, heißt nichts, er kann wirklich nichts, auch gar nichts von sich selber tun. Er besaß keine, wie auch immer, gearteten übernatürlichen Fähigkeiten. Obwohl er 100% Gott ist, entschied er sich für ein Leben innerhalb der Grenzen, die ein Mensch vorfindet, sobald er erlöst ist. Er betonte das immer und immer wieder. Jesus wurde dadurch zum Vorbild für alle, auch für uns, die sich einladen lassen, in seinem Namen in das Unmögliche vorzudringen. Zeichen und Wunder vollbrachte er als ein Mensch, der mit Gott in der richtigen Beziehung stand. Hätte er in seiner Eigenschaft diese Wunder als Gott vollbracht, wären sie für uns unerreichbar. Und das ist wichtig. Wenn Jesus nur Gott, als Gott gekommen wäre, dann würde man sagen, okay, that's not our job. Ich bin nicht Gott und ich werde es auch nicht werden. Aber Jesus kam als wahrer Mensch und wahrer Gott, hat sich seine Fähigkeiten, die er als Gott hätte, entkleidet, sagt die Bibel. Und er tat diese Wunder als Mensch, der in der vollständigen Abhängigkeit mit Jesus unterwegs war. Und das ist die Antwort auf die Frage, wie tue und mache ich das jetzt? Und wenn er sie als Mensch tat, dann liegt es in meiner Verantwortung, seinem Lebensstil zu folgen. Und sein Lebensstil war, er war abhängig vom Papa. Da ist kein Leistungsdruck, ich muss das noch tun, damit Gott erledigt hat. Im neuen Bund hat Jesus alles getan, wir dürfen es nehmen und in der Abhängigkeit zum Vater genau diese Wunder tun, die Jesus tat. So, das war mein erster Buchtipp und Autor, Bill Johnson. Mag ihn, vor allem seine ganzheitliche Theologie. Stell vor, Lieblingsbuch meiner Frau, Andrew Womack, es geht um Vorstellungskraft. Und den Satz, den ich hier geschrieben habe, der heißt, wir müssen das Wunder zuerst in unserem Herzen sehen können, bevor es zur Realität wird. Unser Herz ist die Brutstätte unserer Vorstellungskraft. Nochmal zurück zu dem Diener von Elisa. Erst als er gesehen hat, diese feurigen Rosse und Wagen, da hat sein Herz geglaubt, wow, die, die mit uns sind, sind stärker und mehr als der, der gegen uns ist. Das sagt der Paulus später auch mal. Dass der, der in uns ist, größer ist als der, der in der Welt ist. Wir sehen hier in der Bibel ein durchgängiges Konzept. Und er schreibt Folgendes als Ermutigung für uns alle. Deine Vorstellungskraft, fühlt euch persönlich bitte angesprochen, deine Vorstellungskraft leistet Gewaltiges. Gott hat da was in uns reingepflanzt an Vorstellungskraft, das ist gewaltig. Sie ist wie dein geistlicher Schoß. So wie eine Frau nicht gebären kann, ohne vorher in ihrem Schoß empfangen zu haben, kannst du die Pläne und Verheißungen Gottes und die Wunder, ergänze ich jetzt einfach mit dazu, nicht zur Geburt bringen, ohne sie vorher in deiner Vorstellung empfangen zu haben. Und ich glaube, das ist das, wenn Jesus sagt, ich kann nichts ohne den Vater tun. Jesus tat nur, was er den Vater hat tun sehen. Ich wünsche mir das für mich noch viel mehr, dass ich in meinem Herzen, in meiner Vorstellungskraft sehe, wenn ich jetzt bete, dann passiert es. Und ich zögere gerade eher mit dem Beten, weil ich eher mein Herz trainieren will. Gott, was sehe ich jetzt gerade? Weil wenn ich sehe, dann kann ich mit einer ganz anderen Überzeugung beten. Sonst bin ich, der Paulus sagt das mal, wie ein Boxer, der in die Luft schlägt und weiß gar nicht, wen er da umhauen soll. Dann ist es wie so ein Hoffer und Banger und habe ich das Gebet richtig formuliert, habe ich die richtigen Worte gesprochen, habe ich Abba, Kadabra, Simsalabim gesagt und dann macht Gott. Oder kann ich glauben, dass Gott alles gemacht hat und jetzt geht es nur noch darum, dass mein Herz das versteht und sieht und aus dem überzeugten Herzen raus ich bete. Und dazu lädt uns er ein. Er sagt, Wunder kommen nicht von außen, sie kommen von innen. Wunder kommen nicht von außen, sie kommen von innen. Du kannst nicht um Heilung beten, während du deine Beerdigung planst. Ist vielleicht ein bisschen krass. Ja, ich lade uns ein, nicht ein, jetzt irgendwie zu verrückte Dinge. Der Smith Wigglesworth war so ein verrückter Durchknaller. Der hat aber klares Rede Gottes bekommen, geh nicht mehr zum Arzt. Der hat seine Nierensteine ausgeschieden. Oh. Und zwar hunderte, ich weiß es nicht. Also, könnt ihr mal das Buch lesen von ihm. Nichts Schönes, glaube ich, aber das muss jetzt nicht jedem seine Berufung sein. Und dann wissen wir, wie es weh tut, dann fragt Markus. Aber wisst ihr, einfach nur, dass wir unser Herz davon überzeugen, die Dinge zu sehen, um dann daraus zu beten und nicht parallel irgendwie, ja, spürt, was ich denke. Und die dritte Person ist die Heidi Baker. Das Buch heißt Das Übernatürliche auf die Welt bringen. Und auch das Buch liebe ich, weil sie ganzheitlich das alles betrachtet. Weil sie ganzheitlich alles betrachtet. Über Demut spricht, über Liebe spricht. Und auch darüber spricht, was ist, wenn nichts passiert. Viele Jahre lang sehnte ich mich danach, Heilungswunder zu sehen. Dass die Blinden sehen, dass die Tauben hören, die Stummen sprechen und die Verkrüppelten gehen. Ich lebte in den Slums und diente den ärmsten Menschen, die ich finden konnte, sodass ich diese Arten von Leiden häufig zu sehen bekam. Mein Herz war in einem dauerhaften Zustand der Zerbrochenheit für sie. Tatsächlich erhielt ich dann eine Verheißung vom Herrn, dass die Blinden wirklich sehen würden, also physische Augen. Danach betete ich ein Jahr lang für jede blinde Person, die ich fand. Kein einziger von ihnen wurde geheilt. Kein einziger bekam sein Augenlicht zurück. Aber ich gab nicht auf. Ich stelle am Mittag ein YouTube-Video in meinen Status rein. Eine Gruppe, die habe ich hier schon morgen kennengelernt, hat mir Spotify vorgeschlagen. Gott gibt uns nicht auf. Hat mich heute Morgen ermutigt zu sagen. Und die Heidi gab nicht auf. Und wir als Gemeinde der offenen Tür geben nicht auf. Wir lassen uns von sichtbaren Umständen nicht hindern. Wir geben nicht auf. Peter Wenz hat mal gesagt, Christen sind wie solche Stehaufmänner. Kennt ihr die? Die kippst du rum und dann bupp, kommen sie über die Schwerkraft wieder zurück. Und ich glaube, die Heidi ermutigt uns heute Morgen. Gebt nicht auf. Ich wusste, dass ich zu diesem Zweck ausgerüstet wurde. Ich hatte Glauben, genauso wie mein Mann und meine Kinder. Ich hielt weiterhin Ausschau nach mehr und noch mehr blinden Menschen, also auch nach diesem Jahr. Wahrscheinlich hat sie gesagt, zum Bosse. Kennt ihr das? Ja? Schwäbisch jetzt erst recht, genau, Fritz, zum Bosse. Gell? Ich bat sie bei jedem Treffen nach vorne. Immer wenn ich einen auf der Straße sah, sprang ich aus meinem Wagen, ich kann mir es gerade vorstellen, meiner Vorstellungskraft, wie sie das tut, und legte ihm meine Hände auf. Fast jeder, für den ich betete, wurde gerettet. Aber für lange Zeit bekam niemand sein Augenlicht wieder. Es gehört eine gewisse, ich nehme mich selber nicht so ernst und wichtig, Mentalität mit dazu, um sowas zu tun. Gewisse, es ist mir egal, was Menschen über mich denken, ich mache es trotzdem. Ich bestaune diese Frau und bete, dass Gott es in meinem Herzen auch tut. Auch diese Beständigkeit, wirklich es zu tun. Aber für lange Zeit bekam niemand sein Augenlicht wieder. Und dann, eines Tages passierte es. Ich war in einer Gemeinde in einer dunklen kleinen Lehmhütte im zentralen Mosambik und legte meine Hände auf eine alte blinde Dame. Ihre Augen waren getrübt, die Iris und die Pupillen völlig weiß. Plötzlich, während ich für sie betete, fiel sie auf den schmutzigen Boden. Ich sah, wie das Weiße ihrer Augen erst grau, dann dunkel und dann leuchtend braun wurde. Nach all den Jahren des Hoffens, des Weinens und der vielen Versuche wurde ich ein Zeuge dessen, worauf ich gewartet hatte. Die Frau konnte sehen. Soll uns ermutigen heute Morgen. Vielleicht betest du schon Jahre für was und es wird nicht sichtbar. Da sage ich dann immer auch, Papa, höre ich richtig, ist dein Wille. Aber ich glaube, Heilung ist immer Gottes Wille. Ich möchte es überhaupt nicht in Frage stellen. Manchmal mutet uns längere Prozesse zu, aber ich glaube, Gott hat mit jedem von uns hier noch was vor. Egal, ob es um psychische oder körperliche Dinge handelt. Und am Ende von meiner Predigt habe ich noch zwei Dinge mit uns vor. Das eine ist, ich habe uns noch zwei Bibelstellen und dann eine Frage für eure sinnvolle Freizeit heute Nachmittag. Die unsichtbare Wirklichkeit. Jesus rief seine 12 Jünger zu sich und gab ihnen Vollmacht, böse Geister auszutreiben und alle Kranken und Leidenden zu heilen. Jesus gab die Vollmacht. Und er spricht heute Morgen zu jedem von uns, auch zu dir. Ich darf es stellvertretend für ihn wirklich tun. Du hast Vollmacht. Jesus wohnt in dir. Ja, Christus wohnt in uns. Der vollmächtige König seines Reichs wohnt in jedem Einzelnen von uns. Und wenn er noch nicht in deinem Herzen wohnt, dann ist heute Morgen vielleicht der Punkt da, wo du ins Kreuz gehst und sagst, ich möchte diesen König in mein Herz neu einladen. Ich möchte diese Kraft neu spüren. Aber Jesus hat seine Jünger damals ausgerüstet mit dieser Vollmacht und er hat sie nie zurückgezogen. Ich habe viel von Derek Prince gelesen und er betont es so häufig, so oft, Jesus nahm die Vollmacht und den Auftrag nie zurück. Ich möchte uns ermutigen, da wieder einzusteigen, das Mandat von Jesus anzunehmen, in der Abhängigkeit zu ihm. Und dann sagt er, ich versichere euch, wer an mich glaubt, das ist nur der Glaube an sein vollbrachtes Werk, wird die Dinge, die ich tue, auch tun. Und jetzt kommt der Satz, den ich auch nicht begreife, deswegen ist die Bibel vernünftig nicht erklärbar. Er wird sogar noch größere Dinge tun. Denn ich gehe zum Vater und alles, worum ihr dann in meinem Namen bittet, werde ich tun, damit durch den Sohn die Herrlichkeit des Vaters offenbart wird. Wenn ihr mich in meinem Namen um etwas bitten werdet, werde ich es tun. Weil da gibt es einen Aspekt. Alles, was Jesus tat, hatte das Ziel, die Finalität, den Vater zu verherrlichen. Und vielleicht ist das ein Aspekt, den man neu lernen dürfte. Es geht nicht um Show, vielleicht geht es nicht mehr um die Person. In der Finalität geht es um die Herrlichkeit des Vaters. Und der Satz, wenn ihr mich in meinem Namen bitten werdet, werde ich es tun. Was machen wir damit? Meine Abschlussfrage. Was bedeutet das für uns als Gemeinde? Was bedeutet die Botschaft von heute für dich persönlich, da wo du gerade stehst? Und das ist jetzt keine blöde Frage, sondern die bewegt mich. Was bedeutet es wirklich für mich? Vielleicht könnt ihr das mit heimnehmen. Vielleicht könnt ihr nachher beim Kaffee drüber reden, statt über das getrübte Wetter da draußen. Was bedeutet, wenn das, was ihr heute gehört habt von der Bibel her, wirklich wahr ist und Jesus das wirklich ernst meint? Und nochmal, das Beruhigende ist, Jesus war kein Supertyp, der übernatürliche Fähigkeiten hatte und das müssen wir auch nicht werden. Die Verbindung zu ihm ist uns im Neuen Bund gegeben und das ist alles, was es braucht. Ich würde noch beten, der Band und die Lobpreis nach vorne bitten, dass man noch ein Abschlusslied singet. Jesus, ich danke dir von ganzem Herzen. Dass du das ernst gemeint hast, was in deinem Wort steht. Und dass das Leben, das du gelebt hast, nichts Unerreichbares für uns ist. Sondern dass du uns einlädst in Nachfolge, dass du einlädst in Beziehung zu dir, um Teil zu sein in deinem Übernatürlichen, in deinem unsichtbaren Königreich. Und nicht nur Teil zu sein von deinem Königreich, sondern dass du es durch uns ausbreitest, an jedem Ort, wo wir sind. Und ich bete, Papa, dass du uns die Augen öffnest und wir wirklich sehen mit unserem Herzen, welche unglaubliche Größe, welche unglaubliche Kraft und Macht, welche Stärke und Autorität in uns lebt, weil du, Jesus, der König, in uns wohnst. Ich bete, dass du uns diese Offenbarungspille durch deinen Geist wirklich schenkst heute Morgen, dass du, Heiliger Geist, unsere Herzensaugen öffnest und wir wieder neuen Mut bekommen, neu im Herzen ermutigt sind, Jesus, wirklich die Dinge zu tun, die du auch tust. Weil wir in der gleichen Beziehung mit dem Papa leben, wie du gelebt hast. Es gibt nichts, was diese Beziehung unterscheidet. Du sagst in deinem Wort im Johannes 17, dass du um die gleiche Einheit bittest, die du mit dem Vater hast, dass wir sie haben. Du hast alles getan. Der Tempel, der Vorhang ist zerrissen. Wir sind in der Intimität mit dem Vater. Und alles, was vollbracht wurde, steht uns bereit heute. Bitte überzeug du unsere Herzen heute Morgen. Lass unsere Herzen sehen, deine Größe. Lass unsere Herzen sehen, was du tust. Und lass uns glauben, Vater, an deine unsichtbare Wirklichkeit, die die einzig wahre Wirklichkeit ist. Und Vater, wir möchten das sehen in diesem Jahr, dass sie hereinbricht in unsere sichtbare Realität. Dass dein Reich hereinbricht und unser Leben verändert ganz neu. Und dass da, wo wir beten, unser Herz davon überzeugt ist, Vater, und Wunder geschehen, Jesus. Kranke Menschen wirklich von Krankheit befreit werden, Jesus. Möchten wir sehen, Jesus, dass du dich verherrlichst, in dem Wunder geschehen, in dem Dinge geschehen, die menschlich nicht erklärbar sind. Und wir dastehen und sagen, danke, Vater. Alles kommt von dir und alles geschieht durch dich und alle Ehre, alle Herrlichkeit geht zu dir hin, Vater. Und wir öffnen unser Herz heute Morgen und sagen, Papa, hilf uns da drin. Wir können unsere Augen nicht selber öffnen. Wir brauchen das Balsam deines Geistes. Halleluja. Danke, Jesus, dass du jetzt da bist. Ich möchte es nicht abbrechen, sondern dich einladen, Heiliger Geist, dass du zu jedem sprichst jetzt. Dass du jeden da, wo er gerade steht, der eine ist vielleicht richtig enttäuscht, weil er so viel an deine Übernatürlichkeit geglaubt hat, aber es nicht erlebt hat. Vater, ich bete, dass du neu tröstest. An Trost nicht wie die Welt gibt, sondern wie du gibst, Vater. Und da, wo Menschen schon da sind, die voll drin laufen, die sagen, von was sprichst du, Peter? Ich weiß das alles, ich lebe drin, dass du das vermehrst, dass du das verstärkst, dass du es multiplizierst. Und dass wir als erlöste Schar, Jesus, Dinge tun, die wir bislang uns nicht getraut haben, weil in unserer Vorstellungskraft dein Geist wirksam ist, dass dein Geist uns befruchtet in unserem Geist und wir Dinge glauben und sehen, die bislang nicht möglich waren. Nicht, weil du es nicht bereitgestellt hast, sondern weil wir es vielleicht bislang nicht ergreifen konnten. Und ich erkläre dieses Jahr und unser ganzes Leben als ein Ja, Vater, zu dir und zu sehen, was du siehst. Amen.